Gehört das Kreuz in ein Schulzimmer? Ja oder nein? Darüber wurde in den letzten Jahren viel debattiert und gestritten. Auch das Europäische Gerichtshof hat sich dazu gemeldet. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Für die einen ist das Kreuz das Symbol ihres Glaubens, für die anderen eine Provokation. Ein Unsinn sogar. Das Kreuz sorgt nicht erst in unserer Zeit für Unverständnis. Das Kreuz von Jesus hat schon immer provoziert. Wisst ihr, welche die erste bildliche Darstellung von Jesus ist? Eine Karikatur. Eine Karikatur, die im alten Rom, in den Ruinen von Rom gefunden wurde, in der Ruine von einer Offizierschule. Ein Bild, das Jesus mit einem Eselskopf am Kreuz hängen darstellt. Darunter die spöttischen Worte Alexamenos, Zebete Theon, Alexamenos betet Gott an. Dieses Bild wurde wahrscheinlich von einem Schüler geritzt, um sich lustig zu machen über seinen christlichen Kollegen, der an Jesus Christus glaubt. Und damit wollte dieser sagen, hey, der Glaube an Jesus Christus ist eine Eselei. Wer so etwas glaubt, ist selber ein Esel. Das Kreuz sorgt für Unverständnis. Das Kreuz provoziert. Schon die Römer dachten, das ist eine lächerliche Torheit. Der Gekreuzigte wurde zu allen Zeiten verspottet und verachtet. Nicht nur für die Römer war diese Botschaft ein Unsinn, sondern auch für die Menschen von heute. Ein Kritiker des Christentums aus unserer Zeit schreibt, Christen sind dumm. Anders kann man es nicht sagen. Wer glaubt schon an einen Verlierer? Und Jesus von Nazareth war ein Verlierer. Einer, der von anderen aufs Brutalste gefoltert und gehängt wurde. Das ist wahrlich kein strahlender Held. Kein Vorbild im Darstellen der Größe von menschlicher Leistungsfähigkeit. Den anderen hat er Rettung versprochen, aber sich selbst konnte er nicht retten. Wie würdest du darauf reagieren? Wie würdest du argumentieren? Argumentieren bringt gar nichts. Auch die Christen in Korinth waren konfrontiert mit diesen Vorwürfen. Hey, euer Glaube ist Unsinn. Es ist dumm, sowas zu glauben, dass ein Gott herabkommt und für euch stirbt und ihr Vergebung habt. Auch die Christen in Korinth waren damit konfrontiert. Und der Apostel Paulus schreibt ihnen einen Brief. Und in diesem ersten Brief an die Korinther antwortet er mit folgenden Worten. 1. Korinther 1, 18 bis 21 lesen wir: Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es: Ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Korinth war ja eine griechische Stadt. Über 50 Philosophenschulen waren da. Verschiedene Lehren. Die Griechen waren bekannt für ihre Logik und für ihre weisen Reden, für ihre Weisheit. Und auch die Christen in Korinth waren dazu geneigt zu glauben, das ist eine weitere philosophische Weisheit. Und man muss diese Botschaft mit Überredungskunst und weise Worte weiterbringen, um die Leute davon zu überzeugen. Und Paulus sagt hier, nein, das ist nicht eine weitere philosophische Lehre, das ist keine menschliche Weisheit, es ist eine andere Weisheit. Und diese Weisheit zeigt sich nicht durch Überredungskunst, sondern durch das Wort vom Kreuz. Das Kreuz ist der Kern der frohen Botschaft von Jesus. Was ist die Botschaft vom Kreuz? Dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Warum? Weil wir es nötig haben. Weil normalerweise auf uns das Gericht Gottes warten würde, weil wir alle den Ansprüchen von Gott nicht gerecht werden. Aber Jesus Christus ist in dieser Welt gekommen und hat sein Leben gegeben am Kreuz. Und in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Er hat unsere Flucht auf sich genommen, unsere Schuld, unsere Sünden und hat dafür bezahlt. Er ist gestorben und am dritten Tag ist er auferstanden. Und dadurch hat er es möglich gemacht, dass wir frei werden vor jeder Verurteilung, dass wir nicht mehr Angst haben müssen vor dem Gericht Gottes. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Im Römer 5 erklärt Paulus die Botschaft vom Kreuz folgendermaßen. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen. Gott lehnt uns nicht mehr ab. Wir sind von Gott angenommen. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Die Botschaft vom Kreuz bedeutet Versöhnung mit Gott. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Wir Menschen haben Mühe mit der Vorstellung von einem Endgericht, oder? Aber wie viele von euch sind froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben? Dass es Gesetze gibt, dass es keine Anarchie herrscht. Wir sind dankbar dafür. Wie viele sind froh, dass die Verbrecher bestraft werden? Genauso ist es auch bei Gott. Er ist ein gerechter Gott und wenn es kein Endgericht gäbe, wäre das nicht gerecht. Aber Jesus Christus ist gekommen, um die Strafe auf sich zu nehmen, damit wir am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, heißt es hier. Nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Das ist die Botschaft vom Kreuz und für viele Menschen ist das ein Unsinn. Warum? Weil viele Menschen können mit ihrem Verstand nicht begreifen, was Stellvertretung bedeutet. Was? Ein anderer zahlt für mich, das geht doch nicht. Gerechtigkeit bedeutet, jeder zahlt für sich selber. Wenn ich geklaut habe, dann werde ich bestraft, nicht mein Nachbar, oder? Vielleicht hilft uns die folgende Geschichte, besser zu verstehen, was Stellvertretung bedeutet. Es ist Ende Juli 1941 im KZ Auschwitz. Ein Häftling ist bei der Erntenarbeiten geflohen. Die Maßnahme vom Kommandant: Jedes Mal, wenn ein Häftling verschwindet, werden 10 andere Häftlinge im Hungerbunker gesteckt. Beim Appell wählt er willkürlich 10 Leute aus, sagt, und jetzt müsst ihr für diesen einen sterben. Einer von diesen 10 fängt an zu schreien und verzweifelt zu weinen und sagt, aber was passiert mit meiner Frau und mit meinen 2 Söhnen, wenn ich sterbe? Er ist völlig verzweifelt. In diesem KZ beim Appell gibt es noch einen anderen Mann, der heißt Maximilian Kolbe, ein Priester. Er tritt vor und bittet den Lagerführer, ich möchte anstelle von diesem Familienvater in den Hungerbunker gehen. Ich bin ja allein, ich habe keine Familie, niemand wird mich vermissen. Die lachen ihn aus und sagen, du bist dumm. Wie kannst du sowas? Aber sie sagen, egal, wer dann verreckt. Hauptsache sind es 10 Leute. Und die gehen dann in diesen Hungerbunker. Tagelang hört man ihn singen und beten. Er bereitet seine Mitkollegen auf ihren Sterben vor. Und als nach 14 Tagen er immer noch nicht verhungert war, bekommt er eine Todesspritze, wird ermordet. Der andere, der Familienvater, überlebt das KZ, lebt sogar 80 Jahre. Warum? Weil dieser Maximilian Kolbe stellvertretend sein Leben für ihn gegeben hat. Ist das Weisheit? War das Weise, was er getan hat? Aus menschlicher Sicht eine Dummheit. Wie kann man nur? Jeder soll für sein eigenes Leben kämpfen, für sich selber schauen. Aus göttlicher Sicht ist das Liebe, ist das Gottes Weisheit. Das ist Stellvertretung. Das hat Jesus für uns getan aus Liebe. Es ist eine andere Weisheit. Die Weisheit dieser Welt zeigt sich durch Erfolg, Stärke, Karriere, Wissen, Bildung, Überzeugungskraft. Die Weisheit von Gott zeigt sich oft durch Schwäche und Opferbereitschaft. Und Paulus sagt hier, wundert euch nicht, dass Menschen auf diese Botschaft mit Spott reagieren. Es ist normal, dass sie das für Unsinn halten. Wundere dich nicht, wenn du ausgelacht wirst, das ist normal. Aber Paulus sagt hier weiter, es ist auch eine Frage der Perspektive, wie du auf diese Botschaft reagierst. Er sagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Menschen, die verloren gehen und Menschen, die gerettet wurden. Und für die Menschen, die verloren gehen, ist diese Botschaft ein Unsinn, aber für diejenigen, die gerettet wurden, ist das Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was heißt verloren gehen? Es ist sehr wichtig zu wissen, was das heißt. Was heißt verloren gehen? Verdammnis, dass wir im Gericht vor Gott nicht bestehen, dass wir die gerechte Strafe empfangen. Und die gerechte Strafe ist getrennt sein von Gott. Ich glaube, wir Christen heute, wir sind uns zu wenig bewusst, was Verlorenheit bedeutet. Zu wenig bewusst. Für immer getrennt sein von Gott. Die Bibel spricht von der Hölle. Ein Ort, wo Gott abwesend ist. Natürlich ist es nicht richtig, dass man in der Vergangenheit, dass die Kirche Angst gemacht hat mit der Hölle. Aber die steht nach wie vor. In meiner Bibel gibt's ganz viele Stellen darüber. Und warum spricht Jesus so viel darüber? Weil er nicht will, dass wir dort landen. Menschen sind verloren ohne Jesus. Vielleicht hilft uns das folgende Bild besser zu verstehen, was das heißt. Letztes Jahr hat uns dieses Bild da sehr bewegt. Die Morandi-Brücke bei Genua. Viele Leute sind an diesem Morgen sorglos zur Arbeit gefahren, in den Ferien. Es ist die Brücke, die zum Hafen führt, in den Ferien nach Sardinien vielleicht. Und die sind schon x-mal diese Brücke durchgefahren. Da haben sich gar keine Gedanken gemacht. Und da sind plötzlich über 30 Autos sind in den Abgrund gefahren. Über 40 Personen kamen ums Leben. Sie gingen verloren. Sie haben das Ziel ihrer Reise nicht mehr erreicht. Stell dir vor, du wärst auf dieser Brücke gewesen. Und im letzten Moment hast du eine innere Stimme, Brems, Stopp. Und du bremst ein paar Meter vor der eingestürzten Brücke. Du wurdest gerettet. Aber du siehst, wie links von dir in hoher Geschwindigkeit Autos weiterfahren und eins nach dem anderen stürzt. Was machst du dann? Wie reagierst du? Läufst du davon? Oder stellst du dich irgendwie in der Mitte oder an der Seite und sagst, Leute, hey, es ist gefährlich, Achtung, stopp, bremst. Es geht um euer Leben, ihr geht verloren. Was würdest du machen? Perspektivenwechsel. Du bist in einem Auto unterwegs auf dieser Brücke und am Rand siehst du einen, der wie verrückt Zeichen macht und denkst, was ist da für einer? Ein Spinner? Der ist verrückt, oder? Was will er denn? Wir wollen ja in den Ferien fahren und diese Brücke ist sicher und wir sind schon immer da durchgefahren. was für eine Gefahr. Versteht ihr? Es ist eine Frage der Perspektive. Diejenigen, die gerettet wurden, merken, das ist Gottes Weisheit. Die Botschaft vom Kreuz ist Gottes Weisheit. Diejenigen, die verloren gehen, sagen, Unsinn. Was will er da? Spaßverderber. Wieso tut er uns warnen? Es ist eine Frage der Perspektive. Und dass du heute Morgen hier bist und sagen kannst, ich glaube dran, ich habe diese Botschaft vom Kreuz angenommen, das ist ein enormes Geschenk. Dass du gerettet wurdest, das ist Gnade, das ist ein Privileg, das ist ein Wunder. Paulus sagt hier, Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Nicht Logik, sondern Glaube ist der Schlüssel zu Gottes Begegnung. Durch menschliche Weisheit kann niemand Gott erkennen. Nee, auch die beste Philosophie nicht. Ich meine, die Griechen und die Römer, die waren die Philosophen schlechthin. Was taten die? So dumm. Götzenstatuen haben die angebetet. Die haben vor Statuen, vor Steine haben die geopfert, oder? Ist das weise? Ihre Philosophie hat sie nicht weitergeführt, als vor Götzen niederzuknien und zu beten. Unsere Logik kann Gott nicht erfassen. Die Bedeutung vom Kreuzestod von Jesus sperrt sich hier der Logik. Und beim Beten vor dem Gottesdienst hatte ich den Eindruck, dass es heute jemand hier gibt, der denkt, ich bin zu intelligent, um das glauben. Du baust dein Leben auf dein Wissen, auf deine Bildung, auf deine Weisheit. Aber weißt du, es gibt eine Dimension, die mit unserem Verstand nicht erfasst werden kann. Wir sind begrenzte Wesen. Es gibt auch eine unsichtbare Welt. Es gibt auch eine übernatürliche Welt, die wir nur mit den Augen des Herzens sehen können. Es gibt mehr, als du denkst. Und ja, du hast deinen Verstand wie eine obere Instanz in deinem Leben gesetzt. Glaubst nur, was du verstehst. Aber Jesus lädt dich ein, weiterzuschauen. Bitte ihn, dir die Augen zu öffnen. In der Bibel, in der Sprüche 3,5 heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn bei jedem Schritt, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Weißt du, Gott ist nicht gegen Verstand. Ich habe auch 5 Jahre studiert. Ich liebe es wirklich, das Intellektuelle und nachzudenken und so weiter. Aber es gibt Sachen, die wir mit unserem Verstand nicht begreifen können. Und wenn wir unseren Verstand zur obersten Instanz machen, dann verschließen wir uns der Weisheit Gottes. Wir können nicht alles verstehen und erklären, aber wir können uns darauf einlassen und die Kraft dieser Botschaft im eigenen Leben erfahren. Stell dir vor, das wünsche ich dir nicht, aber stell dir mal vor, du ziehst dir eine schwere Blasenentzündung zu. Schon mal gehabt? Und der Arzt verschreibt dir Antibiotika und sagt eine Woche lang Antibiotika. Und es funktioniert. Nach einer Woche bist du wieder fit. Aber wenn ich dich fragen würde, wie funktioniert so ein Antibiotikum, dann kannst du mir sehr wahrscheinlich nicht erklären. Und irgendwann kommt ein Medizinstudent und sagt, hey, ich erkläre dir mal, wie das geht. Das passiert genau so im Körper und diese Reaktionen entstehen durch die Antibiotika, aber du verstehst immer noch nicht. Dein Verstehen oder dein Nichtverstehen hat gar keinen Einfluss darauf. Solange du bereit bist, es auszuprobieren, dieses Antibiotikum zum Teil von deinem Leben zu machen, in dir aufzunehmen, wirst du erleben, dass es funktioniert. Und ähnlich ist es auch mit der Botschaft vom Kreuz. Du kannst es mit dem Verstand nicht völlig erfassen, musst auch nicht, sondern dich nur darauf einlassen. und ausprobieren. Und wenn du bereit bist, die Botschaft von Jesus anzunehmen, zum Teil deines Lebens zu machen und auszuprobieren, wirst du ihre Wirksamkeit erleben. Wirst du die Rettungskraft erfahren, auch wenn du nicht alles verstanden hast. Warum fällt es uns so leicht, irgendein Medikament zu uns zu nehmen, wo wir keine Ahnung haben, wie das funktioniert? Aber wenn es darum geht, uns auf Jesus einzulassen, etwas auszuprobieren, was uns Jesus anbietet, dann denken wir, nein, das ist nicht logisch, das ist gegen den Verstand. Das Kreuz ist ein Unsinn für die, die verloren gehen. Was bedeutet das konkret für uns? Es ist normal, wenn du für deinen Glauben ausgelacht wirst. Willkommen im Club. Das ist ganz normal. Und wenn dich alle bewundern für deinen Glauben, dann stimmt etwas mit deinem Glauben nicht. Wenn alle sagen, oh, das ist noch logisch, das macht noch Sinn, dann stimmt irgendwas nicht, dann hast du irgendwas vom Evangelium ausgelassen. Aber lass dich davon nicht abhalten, Jesus zu bekennen. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wenn die Botschaft vom Kreuz für die Welt ein Unsinn ist, dann heißt das auch für dich, versuch nicht die Menschen mit menschlicher Weisheit davon zu überzeugen. Manchmal denken wir, ah, wenn wir eine bessere evangelistische Methode hätten, dann könnten wir sie überzeugen. Vergiss es. Das geht nicht. Was wir brauchen ist, und was Menschen brauchen ist, Erleuchtung, ein altes Wort, Erleuchtung. Was heißt Erleuchtung? Dass Licht in der Finsternis hineinkommt. Die Bibel sagt, dass die Menschen in der Finsternis leben ohne Gott, dass Menschen blind sind ohne Gott, dass die Menschen tot sind ohne Gott. Was braucht es? Erleuchtung, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Statt versuchen, mit menschlichen Argumenten zu überzeugen, bitte Gott, schenk du Erleuchtung, öffne du ihnen die Augen, dass sie Jesus sehen. Statt zu versuchen zu überzeugen, lade die Menschen ein, probiere es auch wie mit dem Antibiotikum. Lass dich darauf ein. Was kannst du verlieren? Probiere es einfach und schau, dann wirst du die Kraft des Evangeliums erleben. Wenn die Botschaft vom Kreuz ein Unsinn für die Welt ist, dann ist es wichtig, dass du verstehst, es geht nicht um deine Fähigkeiten. Viele sagen, ich kann nicht reden. Ich kann nicht so gut erklären wie du, was in der Bibel steht. Ist doch egal. Es geht gar nicht so viel um dich. Es geht nur darum, dass du dich Gott zur Verfügung stellst und sagst, ja, ich will diese Botschaft vom Kreuz weitergeben. Es geht nicht um deine Weisheit. Gott spricht auch durch Kinder. Immer wieder erlebe ich es, wie Gott durch Kinder spricht. Es geht nur darum, dass wir sagen, ich bin hier für dich. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich erzähle es weiter. Wenn die Botschaft vom Kreuz für viele so ein Unsinn ist, dann ist es ein Wunder, dass du glaubst. Und das sollte uns mit Dankbarkeit erfüllen. Es ist nicht selbstverständlich, dass du glauben kannst. So viele Menschen haben gar keinen Zugang. Sie sagen, zuerst sagen sie, ich will nicht glauben, und irgendwann kommen sie zum Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht glauben. Und dass du das kannst, ist ein Wunder. Danke Gott dafür. Am Kreuz von Jesus scheiden sich die Geister, damals und heute. Und so schreibt Paulus hier weiter, Vers 22, so fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Juden, die erwarteten einen starken Messias. Einer, der sie befreien sollte von den Römern, oder? Und da kommt einer und der lässt sich kreuzigen von den Römern. Was ist das für eine Botschaft? Ein Ärgernis, eine Gotteslästerung, sagen sie. Die Griechen, die liebten schöne Reden, logische Reden. Ist die Botschaft vom Kreuz schön? Ist sie logisch? Deshalb sagen sie, das ist Unsinn, was ihr da erzählt. Auferstehung. Paulus predigt im Areopag in Athen die Auferstehung und sagt, du spinnst, was, dass Leute auferstehen? Das gibt es gar nicht, das ist noch nie passiert und das wird nie geschehen. Deshalb sagen sie, das ist Unsinn, das können wir einfach nicht glauben. Gott braucht einen scheinbar absurden Plan, um zu zeigen, die menschliche Weisheit kann uns nicht weiterführen, kann uns nicht helfen, Gott zu erkennen. Es braucht Erleuchtung. Und deshalb erwählt Gott auch nicht nach menschlichen Kriterien. Er schreibt hier weiter, erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren. Also es war nicht die halbe Gemeinde Philosophen, oder? Als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott liebt es, andere Maßstäbe zu setzen. Was in der Welt dumm ist, ist bei Gott weise. Was in der Welt stark ist, ist bei Gott schwach und umgekehrt. Er liebt es, andere Maßstäbe zu setzen. Und hier sehen wir ein Grundproblem der Menschheit, dass wir uns selbst für weise halten. Dass wir den Eindruck haben, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir haben alles im Griff, wir brauchen keine Hilfe. Das ist das Grundproblem. Und Gott erwählt das Schwache dieser Welt, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Kein Mensch kann sich vor Gott rühmen. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Als du geboren wurdest, waren deine Hände nicht so, nehme ich an. Also als meine Kinder auf die Welt kamen, war ich dabei. Und die Fäuste waren nicht geschlossen. Die kamen so mit offenen Händen und die hatten nichts in der Hand. Keine Diplome, also wirklich nichts. Die konnten nicht mal reden. Wir haben nichts, was wir nicht empfangen haben. Was war das Problem bei den Korinthern? Die waren stolz. Die waren stolz auf ihre Weisheit. Die hielten sich selber für weise, auch in der Gemeinde. Und wisst ihr, was der Stolz macht? Stolz zerstört Beziehungen. Stolz zerstört die Einheit in der Gemeinde. Wenn ich dir zu verstehen gebe, dass ich weiser bin als du und dass du dann dumm bist, dann haben wir es nicht mehr gut zusammen, oder? Wenn du den Eindruck hast, ich bin hier und du bist hier, das ist keine normale Beziehung mehr. Deshalb sagt hier Paulus, hey, der Stolz zerstört Beziehungen. Wenn wir vergessen, dass wir alles von Gott empfangen haben, werden wir stolz. Aber kein Mensch kann sich vor Gott rühmen. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Deshalb schreibt er hier weiter, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht, durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Wisst ihr, was das Problem ist? Wenn wir Jesus aus dem Fokus verlieren, haben wir den Eindruck, bin ich aber weise. Habe ich viel Erkenntnis, bin ich aber geistlich und so weiter. Aber wenn ich Jesus im Fokus habe, merke ich, alles bin ich durch Jesus. In Christus habe ich Weisheit. Er ist meine Weisheit. Er hat mich gerecht gesprochen, damit ich im Gericht bestehen kann. Mein Leben wird durch ihn geheiligt. Er befähigt mich überhaupt, anders zu leben. Durch ihn sind wir erlöst. Wir verdanken alles Jesus. Worauf soll ich noch stolz sein? Wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Sagen, hey, Jesus, du bist mein ganzer Stolz. Es geht nur um dich, Jesus, dass ich dich habe. Alles verdanke ich dir. Worauf bist du stolz? Vielleicht auf dein Bibelwissen. Manche von euch haben einen enormen Bibelwissen. Ich staune. Vielleicht auf deine Geistesgaben. Vielleicht auf deine geistliche Reife. Sind alles gute Sachen. Aber wenn das dazu führt, dass du herumschaust und denkst, ja, ich bin weiter als die anderen, dann bist du stolz. Tim Keller, ein bekannter Theologe, hat es mal so formuliert: Dass Jesus für mich sterben musste, war der Todesstoß für meinen Stolz. Dass Jesus für mich sterben wollte, befreite mich aus meiner Angst. Kein Grund zum Stolz sein. Wir verdanken alles Jesus. Und Jesus als Gott und Retter zu erkennen und mit ihm zu leben, das ist wahre Weisheit. Es ist eine andere Weisheit. Noch einmal zurück zu diesem Spottkreuz, das im alten Rom, in den Ruinen von alten Rom entdeckt wurde. Forscher haben einige Zeit später in einem Nebenraum von dieser Ruine noch was anderes gefunden. Auf einem Sockel eine andere Schrift, Alexamenos Fidelis. Man geht davon aus, dass dieser verspottete Christ auf dieses Spottkreuz reagiert hat mit dieser Schrift Alexamenos Fidelis, das heißt Alexamenos bleibt treu. Alexamenos bleibt gläubig. Egal, ob der mich verspottet und auslacht und sagt, ja, das ist eine Eselei, was du glaubst, ich bleibe Jesus treu. Und weißt du was, am Ende deines Lebens geht es nur noch um diese Frage. Niemand wird dich fragen, wie viel du verdient hast. Niemand wird dich fragen, ob du ein Minergiehaus gehabt hast. Niemand wird dich fragen, was du alles im Leben erreicht hast. Eine einzige Frage zählt: Wer ist Jesus Christus für dich? Was für eine Beziehung hast du zu ihm gehabt? Und das geht's. Hast du die Botschaft vom Kreuz angenommen? Bist du dazu gestanden? Oder hast du dich geschämt, zu Jesus zu stehen? Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes. Die Rettung bringt allen, die daran glauben. Der Spott seiner Kollegen hat diesen Alexamenos nicht abgehalten, Jesus zu lieben und zu ehren. Und auch in deiner Welt wirst du Spott erleben, wenn du zu Jesus stehst. Wirst du ausgelacht werden. Aber die Frage ist, ist dir dieser Glaube so viel wert? Ist dir das wert? Dann mach deinen Mund auf und rede von der Hoffnung, die du durch Jesus Christus hast. Am Ende unseres Lebens, am Ende meines Lebens wünsche ich mir, sagen zu können, wie dieser Alexamenos Fidelis, Adrian Fidelis. Adrian ist Jesus treu geblieben, bis am Schluss. Wir werden anschließend das Abendmahl feiern. Und Jesus hat uns dieses Zeichen, dieses Symbol geschenkt, weil er weiß, dass wir so vergesslich sind. Dass wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Und alle, die die Vergebung und Rettung von Jesus angenommen haben, sind eingeladen, ihren Glauben an Jesus durch die Teilnahme am Abendmahl zu bezeugen. Und indem wir das Abendmahl nehmen, bekennen wir auch: Ich, Fidelis, ich bleibe Jesus treu. Egal, was die anderen sagen oder nicht sagen, egal, ob ich verspottet werde oder nicht, ich will dir, Jesus, treu bleiben. Im gleichen Brief an die Korinther erklärt Paulus, was das Abendmahl bedeutet. Er schreibt, das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr ein Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist dazu gedacht, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Auch das Abendmahl ist nicht logisch. Es ist keine menschliche Weisheit, aber es ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, nehmen wir das auch als Chance, dass wir unsere Schuld bei Gott ablegen können, unsere Schmerzen. Und wisst ihr, das Abendmahl ist nicht einfach so wie ein Selbstbedingungsladen. Individuell ich und mein Gott allein und egal, was die anderen machen oder nicht machen, sondern das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl, das heißt miteinander. Deshalb lade ich euch ein, miteinander das Abendmahl zu nehmen, einander das Brot und den Traubensaft zu reichen. Es heißt auch nirgends in der Bibel, der Pastor gebe den anderen das Abendmahl. Nein, wir sind alle eine heilige Priesterschaft, heißt es in der Bibel. Deshalb sei du für den anderen, der Bruder, die Schwester. Wir sind der Leib von Jesus. Und miteinander wollen wir diese Zeit nutzen, zum einander ermutigen, zum einander erinnern, was Jesus für uns getan hat. Lasst uns aufstehen und Jesus für diese Botschaft vom Kreuz danken. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Weisheit. Danke, dass du am Kreuz von Golgatha dein Leben für uns gegeben hast, damit wir nicht gerichtet werden. Danke, dass dein Kreuz für uns bedeutet, dass wir angenommen werden vom Vater, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir dein Angebot annehmen, zum Teil unseres Lebens machen. Danke, dass dein Kreuz uns reinigt von jeder Schuld und wir bringen dir jetzt jede Schuld, jedes Versagen, jede Unterlassung und wir bitten dich um Vergebung. Reinige du uns. Danke, dass dein Kreuz Kraft hat, uns zu befreien, uns zu erlösen, uns zu heilen. Danke, dass dein Kreuz Gottes Weisheit ist. Und wir wollen heute Morgen neu bekennen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Ich schäme mich nicht. Hilf uns, Jesus, zu deiner Botschaft zu stehen. Hilf uns, diese andere Weisheit in die Welt hinauszutragen. Eine Welt, die diese Botschaft so nötig hat. Eine Welt, die verloren geht, wie auf dieser eingestürzten Brücke. Zeig uns, was es heißt, dass Menschen verloren gehen ohne dich, Jesus, damit wir nicht länger schlafen, Jesus. Weck du deine Kirche auf, Jesus. Beweg du uns von dieser Botschaft vom Kreuz. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir erleben dürfen, wie Menschen, die sagen oder die gesagt haben, das ist ein Unsinn, wie du ihnen die Augen öffnest und sie erfassen dürfen und erkennen dürfen, das ist Gottes Weisheit. Geh du auch heute Morgen durch die Reihen und öffne du die Augen des Herzens, damit Menschen dich sehen dürfen in deiner Schönheit, Jesus. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich ehre dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, mein ganzes Leben gehört dir. Und ich will so leben, dass ich am Schluss sagen kann, ich bin Jesus treu geblieben. Hilf uns, bei dir zu bleiben, dir treu zu bleiben, egal was kommt, egal was Menschen sagen, ob sie uns auslachen und verspotten, ob wir verfolgt werden oder weiß ich was. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber hilf uns, dir treu zu bleiben, Jesus, bis am Schluss.